Ausgeglaubt.
Der Podcast über das, was wir nicht mehr glauben und das, was uns wichtig bleibt.
RefLab.
Hallo zusammen, herzlich willkommen zur Ausgeglaubt-Session. Das ist die zweite Staffel und die zweite Episode der zweiten Staffel. Stefan, was ich nicht mehr glaube, ist, dass Sünde uns von Gott trennt.
Also das bin ich jetzt erstaunlich, dass du das nicht mehr glaubst. Ich dachte, jetzt geht es darum, was die Leute nicht mehr glauben, die uns geschrieben haben. Aber würdest du ernsthaft sagen, du glaubst auch nicht, dass Sünde uns Menschen von Gott trennt?
Ja, das würde ich behaupten. Das ist allerdings eine Einsicht oder Überzeugung, die ich einigermaßen hart errungen habe, weil ich natürlich mit diesem Mantra aufgewachsen bin, Gott ist heilig und weil Gott heilig ist, muss er sich von Sünde distanzieren. Deshalb kann er mit dem Sünder nichts zu tun haben. Das ist eigentlich so, das habe ich praktisch mit der Muttermilch aufgesogen, dieses Mantra.
Gut, ich habe jetzt einen schlimmen Verdacht, ich sage das gleich ganz offen, weil aus den evangelikalen Berührungspunkten, die ich in meiner Biografie habe, kenne ich das auch, dass man denkt, dass uns Sünde nicht von Gott trennt und damit dann aber meint, weil ja quasi zwischen diese, also in diesem garstigen Graben zwischen Gott und Mensch steht das Kreuz, also ist quasi Christus und deswegen sind wir nicht von Gott getrennt.
Ach so, okay.
Also, ich weiß nicht, kennst du dieses Bild? Also du hast hier irgendwie so einen Berg und da auch und dazwischen eine Megaschlucht und unten der Todesfluss.
Ja genau, der Graben,
und
der große
Graben. Da ist der Mensch und da ist der liebe Gott und jetzt steht in der Mitte quasi so ein Kreuz und da geht man dann durch.
Ja. Nee, ich kenne das und das ist, aber das wäre jetzt noch dieses Narrativ, mit dem ich aufgewachsen bin. Der Mensch hat sich gegen Gott versündigt. Gott muss zum Menschen deshalb auf Distanz gehen und Jesus ist jetzt derjenige, der diese Distanz überbrückt. Das ist das Narrativ, mit dem ich aufgewachsen bin. Und das für mich so selbstverständlich war, dass ich eigentlich es jahrelang gar nie hinterfragt habe.
Okay.
Und irgendwann, also das wurde auch immer übrigens, es wurde immer begründet, auch mit der Sündenfallsgeschichte. Also die Urgeschichte, die ersten Kapitel der Bibel, da wird der Mensch erschaffen und dann essen die Menschen von der verbotenen Frucht des Baumes und werden aus dem Paradies geworfen.
Ja,
und das wurde immer so ganz paradigmatisch dann angewendet auf diese dogmatische Einsicht. Gott ist eben ein heiliger Gott, der hat Gemeinschaft mit dem Menschen im Urzustand, aber wenn der Mensch sich gegen Gott versündigt, dann muss Gott Distanz nehmen, dann wirft er den Menschen zum Paradies raus. Und das war für mich so selbstverständlich, dass ich eigentlich, dass ich das erst Jahre später oder erst vor einigen Jahren ist mir dann aufgefallen, das geht ja eigentlich gar nicht auf, diese Geschichte, weil der Erste, der auf den Menschen wartet, jenseits des Gartens Eden, in diesem Narrativ, ist ja Gott selber, der ja dann seine Geschichte mit dem Menschen weiterschreibt.
Okay.
Also wenn Gott eine derartige Abneigung gegen Sünde hätte oder, sag jetzt mal, derart Berührungsängste hätte mit Sündern, dann hätte er den Menschen ja aus dem Garten verbannt und sich in diesem Garten ein schönes Leben gemacht und den Menschen sich selbst überlassen. Das ist aber genau das Gegenteil ist ja der Fall. Mhm. Also die nach dem Sündenfall wird in dieser Erzählung wird ja beschrieben, wie Gott mit dem Menschen sich wieder auf den Weg machen. Und in Jesus Christus wird das ja unvergleichlich deutlich. Also wenn jemand keine Berührungsängste mit Sündern hatte, dann war es natürlich Jesus selber.
Ja.
Also das geht irgendwie, es geht nicht auf.
Ja, okay. Ich habe mich vor ein paar Wochen mit dem Thema Sünde auseinandergesetzt in einem Blogbeitrag der Mensch als Sünder.
Ja.
Und ich halte in einem gewissen Sinn wahnsinnig gerne daran fest. Also ich glaube auch, dass man diese ganze christlich imprägnierte Geschichte und dieses ganze christlich imprägnierte Selbstverständnis und Weltverständnis eigentlich kaum erzählen kann, ohne dass man irgendwie darauf Bezug nimmt, dass der Mensch Sünder ist. Und ich habe viel Verständnis, dass dieser Begriff so kaputt gemacht worden ist, also so übermoralisiert und zu einem Kontrollbegriff geworden ist, dass man ihn eigentlich nicht mehr haben möchte. Vielleicht brauchen wir auch ein neues Wort dafür. Mhm. Aber das Konzept würde ich eigentlich sehr gerne beibehalten. Und es wäre mir wichtig, dass man sehr genau unterscheidet, was man eigentlich mit Sünde meint.
Ja, ja. Also das ist ein guter Punkt, weil ich natürlich auch mit einem sehr stark moralisch aufgeladenen Sündenbegriff groß geworden bin. Sünde war eigentlich normalerweise war das ein Verstoß gegen gewisse moralische Regeln, sehr individualistisch gefasste moralische Regeln. Aber ich würde ja auch nicht sagen wollen, dass der Mensch kein Sünder ist. Das ist mir theologisch, wäre mir das eine wichtige Aussage. Aber die These war ja mehr, oder meine These war ja jetzt mehr, ich glaube nicht, dass Gott sich von der Sünde distanzieren muss und deshalb vom Sünder Abstand nehmen muss. Ja. Einerseits, weil ich sagen würde, die Heiligkeit Gottes, die da immer beschworen wird, ist die Heiligkeit seiner Liebe. Und die Liebe Gottes zieht den Menschen, zieht Gott bleibend zum Menschen, ob er sündigt oder nicht. Es gibt eine Fassung dieser These, die ich unterschreiben würde. Also der These, die Sünde trennt den Menschen von Gott, nämlich die Fassung, dass nicht Gott sich distanziert vom Menschen, wenn er sündigt, sondern dass der Mensch in gewisser Weise selber sich von Gott, vom Guten, von der Gegenwart Gottes entfernt in seinem Sündersein.
Okay, also lass uns das mal mitnehmen in die weitere Diskussion. Also dass es quasi einen wichtigen Unterschied macht, ob jetzt Gott quasi auf die Sünde reagiert oder ob die Sünde selbst eine Reaktion ist, die Beziehung zwischen Gott und Mensch vom Menschen her bestimmt.
Ja, genau.
Ich würde gerne noch zwei andere Unterscheidungen einführen. Das eine wäre für mich das, was ich trennen würde, Tatsünde auf der einen Seite. Mhm. Das ist das, was du jetzt genannt hast, oder? Also so diese Vergehen, die man macht.
Regelverstöße.
Das reicht dann so quasi vom absolut flapsigen, ich hätte dieses Eis nicht essen sollen, bis zu, wäre besser, ich hätte meine Nachbarn nicht umgebracht und in die Gefriertruhe gesperrt oder so. Und das, was das jetzt nochmal unterscheidet von dem anderen Sündenbegriff, nämlich von der Sünde, wäre, dass dort überhaupt nichts mit einer Tat gemeint ist, die du oder ich oder irgendwer, der jetzt lebt, gemacht hat, sondern dass auf diese Urgeschichte zurückgeht. Mhm. Also diese Trennung, der Mensch ist nicht mehr im Paradies, ist nicht mehr dem Angesicht Gottes unmittelbar gegenüber.
Ja.
Die Tiere sind nicht mehr nett zueinander, sondern die fressen sich und das ganze Leben ist auch ein Überleben und es ist mühsam und die Geburt tut weh und die Arbeit ist anstrengend. So.
Ja.
Und da würde ich jetzt innerhalb von dem Sündenbegriff, also der Sünde, die jetzt nicht sich auf Taten bezieht oder auf etwas, was wir tun oder unterlassen, würde ich gerne zwei Perspektiven unterscheiden. Die eine Perspektive wäre die Perspektive aus der Theodizee.
Ja.
Und die andere Perspektive wäre unser Blick auf uns selbst in dieser Welt.
Okay.
Und da würde ich auch sagen, den einen Sündenbegriff, den können wir getrost fallen lassen. Das ist nämlich dieser Theodizee-Gedanke. Ich versuche das kurz zu erklären, was ich damit meine. Sünde in dieser Urerzählung wurde immer wieder dafür gebraucht, um die Frage zu beantworten, wenn Gott so perfekt ist, alles weiß, alles kann und die Liebe schlechthin ist, warum ist dann die Welt so schlecht, wie sie ist?
Mhm.
Und da liefert uns dann die Sündengeschichte einen Anhaltspunkt. Da gab es immer wieder Theologen, die gesagt haben, ja, das musst du so verstehen, der hat das alles perfekt eingerichtet.
Ja.
Da gab es keine Angst, keinen Tod, niemand hat gefroren, es gab keine Scham, Sexualität war alles gut. Und dann hat es der Mensch vergeigt und das hat er gemacht mit seinem freien Willen und deswegen ist er jetzt von Gott getrennt, deswegen ist jetzt alles schlecht. So, und das, glaube ich, das ist eine ganz, ganz schlechte Voraussetzung, um über Gott und Mensch nachzudenken.
Mhm.
diesen anderen Begriff, dass ich selbst mich in der Welt als einer erfahre, der seinen eigenen Ansprüchen nicht gerecht wird.
Ja.
Und der dann Zuflucht sucht bei Gott und sagt, wie kann es sein, dass ich immer wieder an dem scheitere, was ich sein möchte? Mhm. Das finde ich den richtig wertvollen Sündenbegriff, den ich aufrecht erhalten möchte, den ich gerne behalte, der wichtig ist für mein Selbstverständnis, aber eben nicht dieser Theodizee, Mechanismus und nicht die Tatsünde.
Mhm. So. Mhm. Okay, okay. Ja, also das trifft schon vieles auch von dem, was mir wichtig geworden ist, jetzt im Blick auf Sünde und das Verhältnis zwischen Gott und dem Menschen. Ich denke mir das so, dass, also das Ganze denke ich mir sowieso als eine Entwicklung. Ich glaube auch, dass man dieses statische Denken von, es gab einen Urzustand, einen vollkommenen Urzustand, der ist dann zerbrochen wegen der Sünde des Menschen, dann ist alles ins Unheil geraten und jetzt arbeitet Gott darauf hin, im Himmel diesen Urzustand wiederherzustellen. Das ist so dieses On-Off-Denken.
Genau,
ich glaube, dass das nicht wirklich weiterführt. Ich würde das sehr viel dynamischer verstehen und die ganze Schöpfung als einen Prozess verstehen, in dem Gott eigentlich durch seine Gegenwart, durch seinen Geist, wenn man das sagen will, ständig das Gute dem Bösen abbringt, das Schöne dem Hässlichen abbringt, das Gerechte dem Ungerechten abbringt, in unserem Leben. Ja? Mhm. Und dass diese, das ist aber, vielleicht würde ich so beschreiben, und mein Sündersein eine Art wie Zentrifugalkraft ist, die mich irgendwie immer wieder von diesem Gerechten und Guten und Schönen, von diesem Zentrum wegzieht. Und dass ich mich damit dann, wenn ich diesen Impulsen nachgebe, dass ich mich damit auch von der Gegenwart Gottes oder vom Wirken Gottes irgendwo entferne. Und uns selber dann im Verlauf auch unempfänglicher werde für dieses, das ist jetzt ein bisschen prozesstheologisch ausgedrückt, für dieses Locken oder Werben Gottes, unempfänglicher werde. In der Bibel heißt es ja dann, sein Herz wurde verhärtet.
Ja.
Ja? Und das stelle ich mir so vor, so diesen Prozess, in dem ich entweder diesem Wirken Gottes Raum gebe oder mich dann eben entferne. In dem Sinne würde ich auch sagen, ja, in dem Sinne entfernt uns Sünde von Gott, aber nicht, weil Gott auf Abstand geht, sondern weil die Sünde selber in sich eine Abstandnahme von Gott und vom Guten und Schönen und Gerechten ist. Ja.
Mhm. Okay, also eigentlich hast du jetzt in einer sehr traditionellen, auch biblischen Sprache einen inneren Existenzkampf eines Menschen geschildert, der sich Gott denkt, oder? Und ich glaube, da sind wir uns ganz nah. Ich würde Sünde da auch so verstehen, dass ich sage, wo erfahre ich denn Sünde? Mhm. Sünde erfahre ich dort, wo ich sage, ich bin nicht der, der ich sein möchte, und ich scheitere immer wieder daran, der zu sein, der ich sein möchte.
Mhm.
Und das kann man jetzt deswegen Sünde nennen, weil man quasi sagt, naja, wenn ich eine Idee davon habe, wer ich sein möchte, und im Glauben denke, dass diese Idee jetzt nicht irgendwie ein zufälliger Gedanke ist, auf das ich mich jetzt so ganz individualistisch festlege, sondern damit zu tun hat, als wer Gott mich gedacht hat.
Mhm.
Also wie mein Bild bei ihm aufgehoben wäre quasi, als Idealbild. Wenn das damit zusammenhängt, dann scheitere ich letztendlich auch an dem, was ich sein könnte.
Mhm. Genau.
Und dann wäre es nicht primär und zuerst erfahrbar als ein Ich bin getrennt von Gott, sondern ich lebe nicht in den Möglichkeiten, die mein Leben hätte, die Gott mir gegeben hat. Also quasi ich bleibe hinter dem zurück, was mir möglich wäre.
Ja, ja.
Vor Gott und mit Gott und allem drum.
Aber, aber diese Perspektive, die du jetzt als zweites noch eingeholt hast, wo Gott dann ins Bild kommt, das wäre mir noch wichtig, weil das Erste, was du gesagt hast, wenn ich hinter dem zurückbleibe, was ich eigentlich sein möchte, das ist mir ein bisschen zu individualistisch ausgedrückt. Ja. Also ich sage einfach, es gibt alle möglichen Menschen und es gibt auch Menschen, die sich mit unglaublich kranken und destruktiven Existenzentwürfen scheinbar wohl zu fühlen scheinen. meinen und vielleicht das Gefühl haben, sie bleiben überhaupt nicht zurück hinter dem, was
jetzt
sie eigentlich sein wollen.
Jetzt kommt wieder dein Pessimismus.
Ja, ja, genau. Das ist er. Da ist er wieder. Da genau. ist er wieder. Aber deshalb ist mir noch wichtig, dass man Gott ins Bild holt und sagt, ich glaube auch, deshalb habe ich auch so diese klassischen Begriffe vom Guten und Schönen und Gerechten gebraucht. Ich würde mir nicht anmaßen, selber derjenige zu sein, der entscheiden kann, was gut und schön und gerecht ist in jedem Fall. Ja. Aber das festzuhalten als etwas, das zumindest aus Gottes Perspektive über unserem Leben stehen sollte.
Ist jetzt lustig, weil du das Gute, Schöne und Gerechte genannt hast, habe ich gedacht, ich führe jetzt mal Gott als Begriff ins Feld, weil mir wichtig war, dass es natürlich auch Gott-Lose Analogien zu diesem Begriff Sünde gibt.
Ja.
Oder? Also zum Beispiel sich selbst als Versagerin oder als Versager denken, ist quasi die Variante Sünde in diesem existenziellen Sinn zu denken, ohne dass ich einen Gottesbegriff brauche.
Ja.
Ja. Und erst dort, wo man sagt, es gibt aber einen Gott, der zugleich die Möglichkeit meiner Idee ist, dass ich mehr sein könnte als das, was ich bin. Es gibt auch andere Möglichkeiten, das zu denken. Man kann sich Vorbilder nehmen oder man kann irgendjemandem nacheifern in einer ganz bestimmten Sache nur. Aber, aber das, was ich dort anders finde, ist, Gott ist zugleich quasi die Verkörperung dieser Idee und die Möglichkeit, diese Idee einzulösen.
Ja.
Und erst dann macht Sünde Sinn. Würde ich sagen. So, und jetzt ist aber an der Sünde etwas ganz Spezielles mit dabei, was wir bei der Versagerin oder dem Versager nicht haben. Nämlich die Unterscheidung zwischen dem, ob mir etwas gelingt und dem, was ich wert bin, unabhängig von dem, ob es gelingt oder nicht.
Ja, ja.
Also, und deswegen um das jetzt mit diesem Eingangsstatement, ich glaube nicht, dass uns Sünde von Gott trennt, zu verbinden, würde ich sagen, nein, Sünde ist gerade der Begriff, sich selbst als Mensch in seinem Versagen, in seiner Angst, in seiner Unzulänglichkeit so zu denken, dass dies alles noch in der Beziehung zu Gott steht und von diesem bejaht wird. Also im christlichen Glauben wird der Mensch nicht erlöst, obwohl er oder sie Sünderin oder Sünder ist, sondern der Mensch wird gerade als Sünderin oder Sünder von Gott geliebt.
Ja, sehr schön. Und wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe, dann würdest du auch übereinstimmen, wir haben doch in irgendeiner Diskussion, sind wir nämlich vor kurzem auch darauf gestoßen, mit diesem Verständnis würde man auch sagen können, dass der Mensch eben in der Annäherung zu Gott nicht weniger sich selbst wird, sondern mehr sich selbst wird. Und dass Sünde, so begriffen, etwas ist, was uns nicht nur von Gott entfremdet, sondern was uns von uns selber entfremdet oder von dem, was wir sein könnten.
Ja, ja.
Dass wir eigentlich eben uns selbst verlieren, wenn wir diesen Impulsen Raum geben.
Ich finde super, dass du es nochmal so explizit machst. Oder? Also Sünde verstehe ich nicht so, dass wir uns von Gott entfremden und uns deswegen dann schlecht fühlen. Das wäre so das Bild aus der schwarzen Pädagogik, oder?
Ja.
Also, weil du das falsch gemacht hast, fühlst du dich jetzt auch noch scheiße. Sondern Sünde ist der Begriff, dass ich mich scheiße fühle, weil ich nicht das gemacht habe, was ich eigentlich gerne sein möchte. Merke, dass ich mit dem fundamental nicht übereinstimme, wer ich eigentlich sein möchte. Und dann diese Nichtübereinstimmung, dieses Scheitern in eine Beziehung zu Gott eintrage. Und zwar in eine solche Beziehung, wo ich sage, gerade als solcher liebt er mich aber. Oder sie.
Das wäre dann aber auch schon wieder der Anfang einer Erlösung. Oder der Anfang einer...
Ja, Erlösung wäre jetzt für mich zwar naheliegend, gebe ich zu, aber es wäre mir das viel zu starke Wort. Ich würde sagen, es wäre der Beginn der Versöhnung.
Ja.
Und zwar ganz zuerst der Versöhnung mit sich selbst. Also ich glaube nicht, dass man Gott wirklich lieben kann, wenn man sich selbst nicht wahnsinnig gerne hat. Und ich glaube auch, dass niemand sich selbst wahnsinnig gerne hat, der nicht auf seine komplett eigene Art, ohne das so zu nennen von mir aus und vielleicht nicht mal einen Begriff davon zu haben, eigentlich Gott liebt. Und mit Gott meine ich dann diese Gesamtheit unseres Lebens, das uns wohlwollend und gütig begegnet.
Sich selbst wahnsinnig gerne haben bedeutet dann aber nicht, dass man nicht eben gerade auch immer wieder an sich selbst scheitern würde oder manchmal vielleicht sogar verzweifelt über den über dem, was man sein könnte, aber nicht ist. Also das ist ja...
Nein, das wäre wirklich nochmal was anderes. Oder? Ich meine nicht sich selbst bewundern wollen.
Ja.
Oder auch, was man so oft sagt, mit sich selbst im Reinen zu sein. Das meine ich beides nicht. Noch nicht mal mit sich selbst im Reinen zu sein.
Ja.
Sondern sich selbst, ich sage es jetzt so etwas kindlich, lieb haben. Und zwar von der Erfahrung einer Liebe her, die ich nicht bekommen habe, weil ich dies oder jenes erreicht oder geleistet habe, sondern von einer Liebe her, die die Voraussetzung ist, überhaupt etwas zu versuchen, überhaupt den Mut zu fassen, etwas zu erreichen oder etwas zu verändern.
Sehr, 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 sehr gut. Da haben wir uns jetzt aber sehr schön gefunden.
Okay.
Und ich habe eine Idee für eine weitere Folge von Ausgeglaubt. Wir könnten mal drüber sprechen. Ich glaube nicht, dass ich mit mir selbst im Reinen sein muss.
Oh, das wäre gut.
Das wäre auch nicht schlecht.
Ja. Und ich habe dich aber trotzdem lieb. Gut. Hey, wenn ihr noch Lust habt, dann bleibt dran, weil jetzt kommen dann eure Fragen und unsere Antworten zu der letzten Folge, die wir aufgenommen haben. Und die war ja zum Thema, ich glaube nicht, dass ich Jesus mein Leben übergeben sollte.
Genau.
Also gleich geht's weiter.
Tschüss. Ihr Lieben. Tschüss zusammen. RevLab.
So, herzlich willkommen zu diesem zweiten Teil, wo wir auf ZuhörerInnen-Fragen eingehen. Und heute haben wir uns die Frage von Albrecht herausgepickt. Albrecht stimmt zu, dass es insgesamt problematisch ist, diese Lebensübergabe an Jesus so als starkes Entscheidungsmoment zu denken. Und er will wissen, wie wir dazu stehen, ob Gottes Liebe zurückweisbar sei oder nicht. Ist Gottes Liebe zurückweisbar oder nicht? Endet die Macht seiner Liebe an meinem Nein oder überwindet Gottes Liebe meine Weigerung, sie für mich gelten zu lassen? Und ganz richtig vermutet Albrecht, ich sehe eure Positionen nicht beieinander,
Mann. Ja, genau, genau. Weil das für mich ein wichtiger Aspekt oder der zentrale Aspekt von Liebe ist, dass sie sich eben nicht aufzwingt. Und deshalb würde ich sagen, natürlich lässt sich Gottes Liebe zurückweisen, was natürlich nicht bedeutet, dass die Liebe damit negiert wird oder so. Also nichts kann uns scheiden von der Liebe Gottes, natürlich. Also wenn wir Gottes Liebe zurückweisen, dann liebt uns Gott deswegen nicht weniger.
Ja, weißt du, mir erscheint halt dieses Denken, das du jetzt vertrittst, immer sehr mathematisch abstrakt.
Ich
gebe zu, dass Liebe etwas ist, das ohne Freiheit nicht gedacht werden kann. Mhm. Das verstehe ich schon. Und trotzdem würde ich dann sagen, dass dort, wo ich Liebe erlebe im Leben, also so wie sie dann real sich zeigt, sie eben anders ist. Kleines Beispiel, sagen wir mal, ich möchte gerne meinen Kindern größtmögliche Freiheit lassen. Sie sollen Erfahrungen machen können. Das alles, finde ich, gehört zur Liebe. Und sie sollen sich auch für Dinge entscheiden oder sie ablehnen können. Trotzdem, an dem Moment, wo jemand durch seine Entscheidung, also mein Kind durch seine Entscheidung, seine Freiheit endgültig verlieren würde, Gabel und Steckdose. Also Kind spielt mit Gabel an Steckdose. Ja. Da nehme ich aus Liebe seine Freiheit zurück. Oder? Und mein Ding ist immer so, ich finde, ja, das ist okay, hier im Leben hat jeder Mensch die Freiheit, sich zu Gott zu verhalten oder nicht. Das finde ich okay. Aber mir dann vorzustellen, dass diese Wahl endgültig einen Menschen von Gott trennen kann, das macht für mich keinen Sinn vor dem Hintergrund einer Liebe, wie ich sie erfahre und an die ich glaube.
Ja, aber das ist ja jetzt auch eigentlich ein sehr mathematisches oder ein sehr, sag ich jetzt mal, episodisches oder punktuelles Beispiel, dass du eingreifst und die Freiheit der Kinder einschränkst an dem Punkt, wo sie sich selber gefährden. Aber es ist
nicht gefährden, sondern an dem Punkt, wo sie qua ihrer eigenen Freiheit ihre eigene Freiheit endgültig auslöschen. Also sie sind ja dann tot.
Genau, ja. Ja, und das würdest du natürlich verhindern wollen. Ist ja, aber du
ja.
Genau.
Und das erwarte ich auch von Gott, dass er das tun würde. Oder über unsere Lebensgrenze hinaus können wir als Person nicht mehr für uns einstehen und unsere Freiheit perpetuieren. Also ist die einzige Zukunft, die ein Mensch haben kann, die Liebe Gottes. Mhm. Also über seinen Tod hinaus.
Ja, aber es geht ja hier auch um Beziehung. Es geht ja um diesen.
Genau.
Also die Liebe zielt auf Gemeinschaft. Die Liebe zielt auf ein interaktives Geschehen zwischen den Geliebten. Und das ist etwas, was eben nicht erzwungen werden kann. Natürlich kannst du sagen, ich will, dass du rettest deine Kinder davor, sich ihre Freiheit ganz zu nehmen, indem sie in die Steckdose langen. Aber du kannst deine Kinder zum Beispiel nicht, oder du wirst ihnen nicht verbieten wollen, zum Beispiel als Erwachsene sich dann von dir abzuwenden und zu sagen, ich will mit meinem Vater nichts mehr zu tun haben.
Nein, aber es wäre ja auch was anderes, weil da löschen sie ja ihre Freiheit nicht durch ihre Freiheit für immer aus. Sie bleiben ja handlungsfähig. Aber der Mensch, der stirbt,
ja,
dem fehlt jede Handlungsfähigkeit und alles, was er an Leben, Freiheit und Liebe noch haben kann, kann er ja nur dadurch haben, dass Gott ihm eine Zukunft gibt, dort, wo er gar keine Gegenwart mehr hat.
Ja, aber was für eine Zukunft soll das denn sein, wenn ein Mensch sich der Gegenwart und Liebe Gottes nicht öffnen will? Was ist das denn für eine
Zukunft?
Aber
was heißt denn wollen in diesem Fall? Also unter Bedingungen eines Lebens, das wir hier auf Erden leben, ja, kann es viele gute Gründe geben, weshalb sich Menschen Gott verschließen oder entziehen.
Ja.
Das kann man ganz unterschiedlich erklären und interpretieren. Aber im Moment, wo Gott dem Menschen zum Gegenüber wird, kann ich mir keinen Grund denken, dass wir sagen könnten, ich will mich absichtlich von dir abwenden, Gott.
Ja, doch, das kann ich schon, weil das haben wir ja schon mal gehabt, wir haben das auch schon diskutiert. Also das ist ja genau das Experiment, das in Jesus Christus lanciert wurde. Also in Jesus Christus kommt Menschen jemand entgegen, der kompromisslos liebt und ihnen keinen Anlass gibt, sich nicht auf ihn einzulassen, und er endet am Kreuz. Also Menschen.
Aber da haben wir halt ein total anderes Jesusbild, glaube ich. Also ich finde, Jesus war extrem provokativ.
Ja.
Und das war jetzt nicht irgendwie, wie soll ich sagen, der sichere Hafen, bei dem Menschen ihre Zukunft fanden, sondern das war der Typ, der gesagt hat, hey, du kannst dein Leben ändern jetzt. Mhm. Und das solltest du tun, dringend. Wenn ich mir aber Gott denke, über den Tod hinaus, dann ist es für mich eine Art Geborgenheit und Liebe, die jeder Frage oder jedes in Frage gestellt Seins zuvorkommt. Also Gott wird durch Liebe, das wäre meine Lösung,
ja,
meine Freiheit so in sich aufnehmen, dass ich sie nicht als Unfreiheit empfinde.
Ja gut, also das kann man als Hoffnung formulieren, aber das kann das.
Ja, es sind alles nur Hoffnungen, oder?
Ja, ja. Aber wenn man die, ich sage jetzt mal, das Leben in der Ewigkeit oder wie man das auch formulieren will, wenn man das als Gemeinschaft mit Gott denken will, dann ist diese Gemeinschaft etwas, das Gott nicht einseitig erzwingen kann, ohne ihr Wesen gerade zu zerstören. ja, weil es in der Liebe
besteht. Ja, ja, das verstehe ich voll. Das funktioniert total in dieser Logik drin. Aber das, was ich meine, ist ein Kind, das sich ungeliebt fühlt,
ja,
von einem Elternteil,
ja,
und das sich dann zurückzieht. Das kann in diesem Moment vielleicht auch nicht Ja sagen zu einer Beziehung, zur Mutter oder zum Vater.
Ja.
Und trotzdem würde ich sagen, die Mutter oder der Vater eliminiert die Freiheit des Kindes nicht dadurch, dass es das Kind in den Arm nimmt und sagt, ich weiß, dass du das jetzt nicht spürst, aber ich habe dich ganz lieb.
Ja.
Das wäre in dieser formalen Geschichte vielleicht ein Übergriff oder nicht okay oder was auch immer. In Liebe, wie wir sie erleben, wäre es für mich eher eine Befreiung.
Ja, man kann ja, also ein Stück weit vernichtet man doch immer ein Stück Freiheit, wenn man sich gegen die Liebe entscheidet.
Ja, aber das ist doch Freiheit im Sinne einer Wahlfreiheit. Also ich glaube, niemand entscheidet sich freiwillig gegen Liebe. Ich glaube, wenn wir uns gegen Liebe entscheiden, dann tun wir das schon immer in Unfreiheit. Mhm. Wären wir wirklich frei, würden wir uns immer für Liebe entscheiden. Deswegen denke ich mir quasi, Gottes Liebe so, dass sie uns zu seiner Liebe befreien wird.
Das würde ich als Absicht Gottes festhalten, aber ich könnte jetzt nicht in dieser Zuversicht, wie du sie jetzt formulierst, sagen, dass es auch so sein wird. Ja.
Aber es ist doch schön, dass wir wenigstens dasselbe hoffen.
Ja, genau.
Also wir sind nicht, also was Optimismus angeht, kommen wir wieder einmal nicht zusammen,
nein,
aber wenigstens fänden wir dasselbe Bild schön.
Ja, sehr gut. Cool. Okay, gut, ihr Lieben.
Hey, gebt uns doch irgendwie ein Feedback, was ihr drüber denkt. Und falls ihr weitere Themenvorschläge, Fragen, Anregungen, Feedback und Kritik habt, immer gerne an contact@reflab.ch. Ihr findet uns auch auf Instagram, Facebook und Twitter. Und jetzt wünschen wir euch eine ganz gute Woche.
Tschüss zusammen.
Tschüss. Reflab.